China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 155. Ich bin zum zweiten Mal in China angekommen. Interview mit Ralf Kopitz, China-Anwalt und Partner von Röder & Partner China. Ralf ist seit fast drei Jahrzehnten als China-Anwalt tätig. Von 1998 bis 2020 arbeitete er als deutscher Anwalt in internationalen Kanzleien in Beijing und Shanghai. Nach einer Phase in Deutschland zwischen 2022 und 2023 kehrte er als Partner von Röder & Partner China nach Shanghai zurück. Im Sommer 2025 folgte dann auch seine Familie. Im heutigen Gespräch spricht Ralf über seine Erfahrungen in dieser bewegten Zeit sowie über die Entwicklungen in Gesellschaft und Wirtschaft Chinas nach der Covid-Pandemie. Hallo Ralf, danke, dass du da bist.
Hallo Xiaolong, freut mich sehr, mit dabei zu sein.
Wo bist du und wobei habe ich dich gestört?
Ja, ich bin gerade im Büro tatsächlich in Shanghai, habe gerade rechtzeitig einen Vertragsentwurf raussenden können an den Mandanten und freue mich jetzt ein bisschen mit dir über diese spannenden Themen zu sprechen.
Ja, sehr schön. Und das normale hektische Geschäftsleben in China. Und ihr seid jetzt in neue Wohnung in Shanghai. Wie ist euer Umzug wieder nach China insgesamt gelaufen?
Also wir sind insgesamt sehr zufrieden, das hat alles gut geklappt. Wir haben aber auch viel vorgeplant und es war dann schon beim Auszug der Familie in Deutschland natürlich entsprechend anstrengend. Der Flug mit dem Hund war für mich auch spannend, da war ich sehr nervös, hat aber sehr gut geklappt und unser Hund ist auch gut wieder zurück in Shanghai. Der kam ursprünglich schon aus Shanghai, war dann in Deutschland für 3 Jahre und ist jetzt zurückgekommen. Und ja, und jetzt in der Zwischenzeit ist eben auch meine Frau und unser Sohn wieder in Shanghai. Und von daher freue ich mich da sehr, dass die Familie an der Stelle jetzt zusammen ist.
Ja, ganz ehrlich, hast du sie viel überzeugen müssen, wieder nach China zu kommen? Oder eher andersrum, sie haben dich überzeugt, nach China zu kommen?
Ja, typische Juristenantwort, es kommt drauf an, wen es betrifft. Meine Frau, meine chinesische Frau, die musste ich nicht überzeugen. Die war selbst sehr motiviert, wieder nach China zurückzugehen. Sie fand die Zeit in Deutschland sehr interessant, aber hat China auch stark vermisst und deswegen wollte sie sehr gerne zurück. Wohingegen bei unserem Sohn, den hat es auch in Deutschland sehr, sehr gut gefallen. Also der wäre auch gern noch ein bisschen länger geblieben. Da gucken wir jetzt aber die ersten Tage in der deutschen Schule in Shanghai, haben super geklappt und da sind wir sehr zufrieden und sehr optimistisch, dass das hier auch gut weiterläuft für ihn.
Bald geht ja die Schule wieder los, ne? Das Ferien zu Ende.
Die ist schon losgegangen.
Ist schon losgegangen.
Okay. Ja, ja, genau.
Ja, sehr schön. Und alle Sachen, 7 Sachen mitzunehmen, das natürlich muss man es viel planen, hat auch natürlich viel Energie gekostet. Was hat gut geklappt? Was hat, glaube ich, ein bisschen mehr Energie gekostet?
Ja, also wir haben von vornherein, da wir also schon in China hier auch ein Haus haben und aber die Möbel auch noch drin gelassen haben, das ist vermietet an jemanden, haben wir jetzt nicht so viel nach Deutschland mitgenommen und mussten dementsprechend auch nicht ganz so viel von Deutschland aus zurücknehmen. Aber das heißt, wir haben jetzt keinen riesigen Container, der von Deutschland gerade wieder zurück nach China geht, sondern wir haben das ganz gut geschafft, über unser Fluggepäck ein bisschen aufzustocken und da einige Sachen mitzunehmen. Da ist auch in den nächsten Monaten noch so ein bisschen was ich mitnehmen möchte. Und so einen kleinen Rest haben wir dann auch noch bei Freunden in Berlin unterstellen können. Und den ganzen übrigen Rest, den sind wir losgeworden.
Okay, also das heißt eher loswerden, statt jetzt mitzunehmen. Dann
genau.
Klingt ja alles sehr einfach, aber ihr habt ja natürlich auch viel Erfahrung, viele Umzüge wahrscheinlich schon gehabt. Und was ist das Besondere an diesem Umzug für dich oder für euch?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Umzug von China nach Deutschland, der war wirklich ja relativ spontan der Wunsch dazu entstanden, weil wir große Frustration hatten nach dem Shanghaier Lockdown. Der Umzug jetzt zurück, der ist mit deutlich mehr Vorbereitungszeit entstanden und insofern war das eigentlich dann auch etwas angenehmer und einfacher, weil wir eben uns doch über einige Monate länger auf den Umzug vorbereiten konnten.
Ja, und ich meine, ja, jetzt habt ihr Deutschland wieder hinter euch und ich höre viele, die von der Rückkehrer, die nach Deutschland zurückgekehrt sind, die kommen erstmal nicht ganz zurecht in Deutschland wieder nach langjähriger China-Erfahrung. Und ich möchte heute mal über was Positives sprechen. Was habt ihr in der Deutschlandzeit, diese 2, 3 Jahre für deine Familie, du bist ein bisschen kürzer, was habt euch gut gefallen?
Uns hat erstmal gefallen in Deutschland die Natur. Also das ist tatsächlich ein Unterschied zu China, dass man natürlich auch im Umland der großen Städte, wir waren jetzt in dem Fall in der Nähe von Berlin, in Potsdam, ein unglaubliches tolles Angebot hat, was eben die Natur angeht. Man kann rausfahren, man kann an den See fahren, man kann mit dem Fahrrad ganz viel unternehmen. Die Luft ist sehr gut, wobei die Luft in China in der Zwischenzeit auch recht gut geworden ist. Also sicher anders als vor vielleicht 10, 15 Jahren. Aber das war also ein sehr spannendes Aspekt. Der zweite Punkt, den ich anführen würde, wir haben noch zwei ältere Kinder und die sind beide in Deutschland gewesen und sind auch noch in Deutschland und da war es natürlich toll, die Kinder so nahe bei uns zu haben. Das heißt, die Möglichkeit, sich zu treffen am Wochenende, dass die mal zu uns gekommen sind oder dass wir auch mal hingefahren sind, war natürlich in Deutschland viel besser, als wenn man jetzt doch auf einem anderen Kontinent unterwegs ist. Und wir haben natürlich auch Freunde in Deutschland an verschiedenen Standorten und wir haben auch das genutzt, in der Zeit, die dann zu sehen. Also das waren alles sehr, sehr positive Erfahrungen, weil man eben einfach nahe an den Freunden, nahe an den Kindern, nahe an der Familie war und eben auch dieses Umland genießen konnte. Vielleicht noch zusätzlich für meine Frau als Chinesin, die aber sehr gerne auch reist. Sie hat in der Zeit die Chance genutzt, wie einfach es ist, eben in Europa, gerade auch im Schengen-Raum, sich zu bewegen. Na, also wenn man da den Aufenthaltstitel in Deutschland eben hat, kann man natürlich überall hin. Und sie hat das auch ausgenutzt und hat eben auch immer geguckt, gibt es irgendwelche Schnäppchenflüge und ist dann mal auch für ein paar Tage mit den Freunden da wohin geflogen, hat sich schöne Städte in Europa angeschaut und von daher eben sehr viel in Europa auch kennengelernt.
Ja, Natur, Familie und Reise, das sind die positiven Elemente in Deutschland. Ich denke mal, der zweite Umzug nach China war ja vorher nicht vorherzusehen. Du wolltest richtig nach Deutschland zurückziehen und das da beruflich dann in Deutschland tätig sein. Wie war das denn damals, als du in Deutschland angefangen hast, als Anwalt zu arbeiten? Haben sich die Gesetze deutlich verändert? Hast du als Jurist dann viel zu kämpfen damals?
Also ich würde jetzt sagen, von der Arbeit her war ja das das Gleiche, was ich auch in China mache. Das heißt, ich war weiterhin mit China-Projekten beschäftigt und war als quasi als China-Anwalt unterwegs. Also arbeitsmäßig inhaltlich gab es da keinen großen Unterschied. Was ich festgestellt habe, war doch der schon erhebliche bürokratische Aufwand, auch in Deutschland als Anwalt tätig zu sein. Also man muss natürlich da die Kanzlei entsprechend auch aufbauen, man braucht eine Buchhaltung, man muss sich mit den Steuerthemen auseinandersetzen, es gibt eine Anwaltskammer, es gibt eine Anwaltsversorgung und das sind alles Themen, die also auch unglaublich viel Zeit kosten und da würde ich sagen, das hatte ich so ein bisschen auch unterschätzt und bin sehr froh, jetzt wieder zurück in China zu sein. Da geht meine Steuererklärung mit WeChat halt dann innerhalb von wenigen Minuten und in Deutschland so, bei allen Möglichkeiten, die man in der Zwischenzeit auch hat, dauert es doch ein bisschen länger.
Ja, ist es jetzt der Grund, dass du wieder nach China gekommen bist, dass da die Infrastruktur doch so umständlich jetzt zu organisieren ist in
Nein,
Deutschland?
nein. Also das ist natürlich sozusagen, war jetzt nicht der treibende Grund, sondern der
Ja.
treibende Grund war der Spaß am China-Geschäft und die für mich super spannende Chance, bei Rödl und Partner nochmal ein anderes Umfeld zu sehen. Wenn ich so Mini-Werbung machen darf, aber wir sind halt sehr vielfältig aufgestellt in den verschiedenen Business Lines. Ich komme klassisch aus einer reinen Anwaltskanzlei und hier haben wir eben auch Steuerberater. Wir haben die Kolleginnen und Kollegen im BPO-Bereich, also die Buchhaltung und alle möglichen anderen Dienstleistungen anbieten. Wir haben unsere CPAs im Audit-Bereich. Und das heißt, ein unglaublich spannendes Umfeld. Man kann den Mandanten mehr anbieten und man lernt selber auch sehr, sehr viel. Also für mich nochmal so eine Chance zu haben, in so einem neuen Bereich viel, viel mehr zu erleben, finde ich intellektuell super spannend. Und gleichzeitig macht es eben sehr Spaß, sind sehr nette Kollegen im Team hier vor Ort. Und ja, das war eine der Haupttreiber, das nochmal entsprechend zu tun.
Wenn wir schon dabei sind, vielleicht sagst du mal kurz über deine Aufgabe bei Röder und Partner. Was ist dein Hauptfokus von deiner Tätigkeit hier im Rahmen von Röder und Partner China?
Ja, ich bin natürlich weiterhin, man kann sagen, schwerpunktmäßig im allgemeinen Wirtschaftsrecht unterwegs. Da liegt ein gewisser Fokus im Bereich Gesellschaftsrecht. Ich mache aber auch sehr viel Arbeitsrecht, ich mache Aufenthaltsrecht. Ich habe eine zusätzliche, so eine Nische noch im Bereich der NGOs. Also da geht es um politische Stiftungen, Wirtschaftsverbände, Kultureinrichtungen. Die unterliegen in China besonderen Gesetzen und brauchen da besondere Unterstützung. Wir unterstützen auch so eine oder andere auch staatliche Institution hier vor Ort. Und ja, das ist so mein Schwerpunkt. Und durch die Erfahrung, die man natürlich dann hat, freut es mich dann eben auch, wenn man dann vielleicht größere Projekte steuern kann. Also ich bin jetzt gerade bei einem größeren Due Diligence-Projekt bereit. Das sind dann gleich mehrere Gesellschaften, die wir prüfen müssen. Und da muss man natürlich auch viel koordinieren. Das ist dann weniger die echte Knochenarbeit. Die machen zum Glück die Kollegen, auch die etwas jüngeren Kollegen, die dann involviert sind. Aber da geht es eben auch darum, um eine gute Kommunikation mit den Mandanten, um alles zu koordinieren.
Ihr habt ja einige deutsche Anwälte. Ich kenne noch den Sebastian Windig. Und habt ihr da geografisch mäßig aufgeteilt oder seid ihr beide oder mit anderen Anwälten auch chinaweit tätig?
Also
sozusagen beide gleichzeitig.
Wir sind natürlich immer grundsätzlich offen. Also wenn jetzt ein alter Mandant kommt und sagt, er hat ein Projekt im Süden, dann betreue ich den natürlich auch gerne, wenn er das wünscht. Aber grundsätzlich teilen wir es uns so ein bisschen nach Norden und Süden auf. Also Shanghai und Umgebung machen wir natürlich alle, weil hier ist natürlich am meisten los im Moment. Aber der Sebastian kümmert sich stark auch um Guangzhou und um Shenzhen. Und ich kümmere mich dafür eben auch um den Norden. Das ist dann Peking, aber es sind auch die Städte so im Nordosten oben wie Shenyang, Changchun, Dalian. Also den Bereich versuche ich dann auch abzudecken. Immer mit diesem kleinen Vorbehalt. Es kommt wirklich darauf an, wenn der Mandant da spezielle Wünsche hat, dann kann das natürlich auch mal anders sein.
Das passt auch ganz gut, weil du ja beruflich früher auch in Beijing warst, ne?
Genau. Und bei Sebastian ist es auch ähnlich. Also der war früher beruflich auch, ich meine, der war auch in Peking mal, aber war vor allem auch länger in Guangzhou. Und deswegen passt das eigentlich ganz gut, weil man sich dann doch in der Stadt auch ein bisschen auskennt. Und ich versuche eben auch dann die Kontakte zu den Multiplikatoren dort zu pflegen. In Peking ist es natürlich auch etwas stärker politischer, da gibt es auch viele Verbände, viele Institutionen, es gibt die Botschaft und so weiter. Das heißt, da muss man natürlich auch entsprechend die Kontakte legen.
Ja, sprich alte Kontakte und die alte Beziehungen. Du bist jetzt wieder in China. Hast du auf Anhieb alle Infrastruktur gefunden, alle Geschäfte, Ärzte, Restaurants gefunden, die ihr damals schon kanntet und kommt jetzt sozusagen nahtlos wieder in das alte Leben zurück?
Also wenn man mal so einzeln sich das anguckt, bei den Ärzten muss ich sagen, ja, da sind wir sehr zufrieden. Da haben wir auch einen sehr netten Arzt, den wir schon seit Jahren kennen, der sozusagen unser Allgemeinmediziner ist, der dann immer so unsere Health-Checks und sowas macht. Und da sind wir sehr froh. Da waren wir gerade letzte Woche wieder und haben uns da mal durchchecken lassen. Bei den Restaurants ist es natürlich ein bisschen schon verändert, weil sich einfach durch die Covid-Zeit da einiges getan hat. Also da gibt es natürlich einige der älteren Restaurants nicht mehr. Allerdings muss man auch sagen, so ein paar Klassiker, die gerade von der deutschsprachigen Community, also einschließlich der Österreicher, der Schweizer gerne besucht werden, die gibt es natürlich auch nach wie vor und da sind wir sehr froh, dass die auch alle noch da sind. Und da war ich natürlich auch schon bei einigen, auch nach der Rückkehr unmittelbar wieder.
Was ist mit Bekannte und Freunde? Vor 3 Jahren hast du ja einen großen Kreis von Freunde, Bekannte. Wie ist da jetzt die Entwicklung nach 3 Jahren?
Ja, da hat es natürlich auch ein paar Abgänge gegeben. Also es war jetzt auch im Sommer wieder so, dass einige der sozusagen älteren Jahrgänge China verlassen haben. Zum Beispiel, weil sie dann das Rentenalter tatsächlich erreicht haben und jetzt in Deutschland was anderes, einen neuen Lebensabschnitt anfangen. Aber es sind natürlich auch einige da von unseren alten Freunden. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, gibt es auch wieder Jüngere, die kommen. Ich bin da zum Glück, ich habe da vielleicht ein bisschen Glück, dass ich eben auch so in anderen Bereichen ein bisschen aktiv bin, zum Beispiel in einem Alumni-Verein von meinem alten DAAD-Programm, wo ich mal als Stipendiat früher Chinesisch gelernt habe. Und da sind wir in der Zwischenzeit beim 30. Jahrgang angekommen. Und von daher, ich habe da immer nach wie vor in dieses Programm sehr starke Kontakte und treffe da eben plötzlich auch jüngere Leute, die deutlich jünger sind als ich. Und da gibt es natürlich auch immer wieder mal interessante Menschen, die man kennenlernt und mit denen man sich auch trotzdem befreundet, auch wenn es da einen Altersunterschied gibt. Also ich habe auch in Shanghai Freunde, die sind 20 Jahre jünger. Und das macht sehr viel Spaß, mit denen sich auch auszutauschen, weil die natürlich manchmal einfach auch eine andere Perspektive auf Dinge haben als ich.
Das freute mich natürlich zu hören, dass jetzt auch wieder neue Kontakte bekommst oder dass du neue Kontakt bekommst und oder beziehungsweise neue Leute aus Deutschland wieder beruflich nach China gehen. Das ist sehr, sehr schön zu hören. Ist China heute genauso dynamisch geblieben, wie du China verlassen hast?
Ich glaube, vielleicht ist der Vergleichszeitpunkt schwierig. Vielleicht müsste man sagen, wenn man China jetzt mit China vor Covid vergleicht, da würde ich sagen, ist China, es ist zwar sehr agil, es ist aber trotzdem etwas anders als vorher. Also vor Covid war es extrem schnell, extrem, die Leute waren extrem gut motiviert und jetzt spürt man schon an der einen oder anderen Stelle auch nochmal, ja, dass so ein bisschen das Vertrauen in dieses Wirtschaftswachstum mal geschwunden ist. Da müssen die Leute erstmal sich dran gewöhnen, dass es eben nicht mehr die 10% Wachstum jedes Jahr sind, sondern dass das jetzt ein bisschen anders ist. Da merkt man schon so ein bisschen von der Stimmung her so Unterschiede. Aber ich würde da immer sagen, da muss man, also man kann da nicht über ein China sprechen. Das ist wie immer so, ja. Also man muss sehr, sehr differenzieren. Und ich glaube, es macht schon mal einen Unterschied, ist man in der Stadt wie Shanghai, wo die Wirtschaft schon noch sehr, sehr gut läuft im Vergleich zum Beispiel zu irgendeiner Stadt, vielleicht im Nordchina oder in Third Tier City irgendwo im Westen. Da kann schon die Stimmung noch schon mal unterschiedlich sein. Es kommt auf die Industrien an, wo die Leute arbeiten. Ja, da gibt es Leute, die sind im Bereich Flugzeugbau oder Zulieferung dafür. Da boomt es im Moment unglaublich. Und ein anderer ist vielleicht im Bereich Bauwesen und der ganze Construction-Bereich, der kränkelt im Moment so ein bisschen. Und alles, was da Zulieferer sind, natürlich auch. Oder der große Bereich Automotive, ja, der natürlich im Moment wahnsinnig kämpft. Das heißt also, je nachdem, wo man dann mit den Leuten spricht, ist die Stimmung auch unterschiedlich. Und so differenziert würde ich es eben auch insgesamt sehen von der Stimmung her.
Da stimme ich zu, weil ich habe auch mit ein paar Leute gesprochen, die neu in China ankamen. Sie schwemme immer noch, was heißt immer noch, sie schwemme vor der Dynamik Chinas, wo ich ja natürlich auch so wie du auch kenne die Situation noch vor Covid oder noch ein paar Jahre davor. Und da war noch ganz andere Drive noch dahinter, noch andere Zuversicht, insbesondere von der Wachstum und das so dieses ja 120-prozentige Wachstum jedes Jahr, dass diese Zuversicht ist nicht mehr so vorhanden, zumindest in vieler Branche, wie du das auch aufgezählt hast. Und was sind die mal als Anwalt, ich frage mal so rum, als Anwalt beschäftigst du natürlich auch sehr stark mit der Gesetzgebung und Schwerpunkt der Regierungsarbeit von chinesischer Regierung. Und was sind so die großen Themen in China, womit die Regierung sich beschäftigt?
Ich denke, das ganze Thema um die Wirtschaft herum ist nach wie vor das zentrale Thema. China hat natürlich daneben auch diverse andere wichtige Themen, aber im Moment, glaube ich, ist schon ein starker Fokus darauf, wie kann man innerhalb Chinas diesen Konsum steigern und wie kann man eben insbesondere auch die Motivation der Chinesen steigern, da noch mehr zu tun. Also in allen Bereichen. Jetzt ist zum Beispiel diesen Monat nochmal eine große Betonung gelegt worden auf das Thema Sport. Also alles, was mit Sport, mit Freizeit zu tun hat, soll nochmal verstärkt werden. Also da ist der Staat, glaube ich, an verschiedensten Stellen dran und versucht, Motivation zu leisten, zu geben, damit das eben in der Wirtschaft entsprechend anzieht. Ich würde auch nochmal differenzieren, weil wir haben ja gerade vorher, ich komme nochmal so ein bisschen zurück auf den Punkt vorher, da haben wir so geredet, wie ist das so mit der Stimmung? Also ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen dieser allgemeinen Stimmung, die also so ein bisschen gedrückter ist, weil eben die Wirtschaft nicht ganz so läuft. Es bedeutet aber jetzt nicht, dass zum Beispiel die Motivation bei den Mitarbeitern niedriger ist als früher. Also da würde ich sagen, der Einsatzwille in dem Moment, wenn da ein großes Projekt ist und wenn da halt mal ein bisschen länger gearbeitet werden muss, da ist der Einsatzwille unglaublich hoch. Und das ist tatsächlich auch ein Unterschied, würde ich sagen, zu Deutschland. Das ist auch zum Beispiel sichtbar im ganzen Dienstleistungsbereich. Na, also wenn ich eben hier in China was brauche, und ich möchte am Abend schnell noch was einkaufen oder irgendwas geliefert bekommen, es ist ja sofort alles verfügbar. Und da spielt es auch keine Rolle, welche Tages- und Nachtzeit es ist. Es spielt auch keine Rolle, ob das ein Samstag oder Sonntag ist. Die Unterstützung ist vorhanden. Und genauso spüre ich das auch bei uns im Büro, wenn ich eben da irgendwas brauche, auch zu einer Zeit, die vielleicht etwas außerhalb der normalen Öffnungszeiten ist, kriege ich eben trotzdem auch den Support. Die Mitarbeiter sind wahnsinnig motiviert.
Und das kommt vielleicht auch aus der ganz starke Wettbewerbssituation in fast aller Branche. Und
Genau.
Schrägstrich, es gibt natürlich auch diesen Preiskampf, was natürlich auch ein großes Thema, ein großes Leiden ist für viele deutsche Unternehmen. Und sogar die chinesische Regierung hatte jetzt angefangen, mit dem Thema Preiskampf zu beschäftigen. Und hast du da noch nähere Info von?
Also wir beobachten das natürlich auch. Ich denke, ein großer Fokus war jetzt gerade im Bereich der Automobilindustrie, dass man da doch das starke Gefühl
Stimmt.
hat, dass da die Autos ja angeboten werden zu Preisen, die einfach nicht mehr kostendeckend sein können. Und da wünscht sich die Regierung auch eine vernünftigere Herangehensweise. Und dazu sind jetzt gesetzliche Änderungen auch auf den Weg gebracht worden, die es der Regierung dann auch tatsächlich erlauben, im Zweifel mal bei solchen Dingen sich einzuschalten. Also da will man offensichtlich gegensteuern, um da einfach ein Kaputtmachen, ein komplettes Kaputtmachen gegenseitig zu vermeiden. Das bringt keinem was.
Dagegen gibt es ja von der Regierungsseite auch diese Subventionen für Konsum, sozusagen, Anreize, ne? Also, ich habe neulich gelesen, Quartalsreport von Apple ist sehr positiv, unter anderem diese Konsumanreizpolitik von China hat dazu geführt, dass drei unterschiedliche Apple iPhone-Modelle auf der obersten Verkaufshitliste ist in China. Das hat stark dazu beigetragen, dass Apple ein gutes Quartalergebnis hat. Also diese Art von Subventionen, ist das positiv oder eher, sagen wir mal, hat noch mehr Risiko zu Preiskampf? Was denkst du?
Also erstmal kann ich sagen, habe ich selber tatsächlich auch schon profitiert davon, interessanterweise, weil wir mussten natürlich jetzt auch nach dem Umzug so das eine oder andere einkaufen. Und ich war also überrascht, dass wir also sowohl im Bereich so der allgemeinen Wohnungsausstattung, da haben wir tatsächlich dann plötzlich irgendwelche Subsidies vom Government bekommen, aber eben zum Beispiel auch konkret, wenn man dann ein elektrisches Gerät kauft, ne, also konkreten Fernseher, den hat meine Frau dann bestellt und dann gibt es halt immer diese Funktion beim Kauf, möchten Sie die 20% Government Subsidy noch bekommen und dann ist das so ein gewisser Prozess, den muss man dann durchlaufen, aber dann funktioniert das auch und erhält dann entsprechend diese Unterstützung. Das heißt, dann war der Fernseher tatsächlich noch mal billiger. Das ist also erstmal positiv. Ist das jetzt langfristig irgendwie ja, sustainable für die Wirtschaft? Also da hätte ich eher Zweifel. Ja, das ist, ich glaube, darum geht es aber auch, glaube ich, der Regierung gar nicht so. Ich glaube, der Regierung geht es insgesamt eher vor allem darum, die Stimmung zu drehen, weil alles steht und fällt mit der Stimmung. Wenn die Leute Vertrauen haben, dass der Markt anzieht, dass es besser wird, dass man vielleicht einfach auch bestimmte Produkte wieder kaufen sollte, weil die vielleicht im nächsten Jahr auch wieder teurer sein könnten als in diesem Jahr, dann entsteht eben eine positive Spirale. Und ich glaube, da ist nach wie vor der Ansatz von der Regierung her. Ja, deswegen, ich gehe davon aus, auch auf jetzt die neuesten Berichte, hinsichtlich dieser Subventionen deuten darauf hin, dass das nochmal sogar verstärkt werden könnte in den nächsten Monaten. weil man eben nicht unbedingt jetzt dauerhaft immer Subventionen geben will, aber weil man die Stimmung verbessern möchte. Und das ist, ich glaube, dass so also quasi koste es, was es wolle, so da wird China sehr, sehr hart dran arbeiten. Und sie sind schon ein bisschen auf dem Weg. Also man merkt schon an der einen oder anderen Stelle, dass man auch mal ein bisschen was Positiveres hört als vielleicht vor 12 Monaten.
Ich hoffe, weil die Stimmung ist total wichtig, insbesondere
Ja.
für das weitere Thema, nämlich Geburtsrate von China ist nämlich zu niedrig. Und da braucht man auch die gute Stimmung. Zum Glück reden wir über das Thema, wofür wir beide wahrscheinlich nicht mehr verantwortlich fühlen. Und aber dafür ist wirklich ein sehr ernsthaftes Thema, was sehr schwer zu drehen ist. Wie siehst du da die Veralterung von der Gesellschaft als Auswirkung für die chinesische Wirtschaft?
Ja, das ist also für die, nicht nur für die Wirtschaft, sondern für insgesamt auch für die Sozialsysteme und so natürlich eine wahnsinnige Herausforderung. Und es war schon sehr interessant, dass im letzten Fünfjahresplan zum ersten Mal ein ganz versteckt ein Satz im Plan drin stand, dass China auch an Einwanderungspolitik arbeiten wird. Also ich bin mal sehr gespannt, wenn jetzt der nächste Fünfjahresplan, der steht ja bald an, wenn wir dann mal den ersten Entwurf sehen, ob wir da nicht vielleicht noch Verstärkung in dem Bereich sehen können. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass China sich vielleicht auch öffnen könnte für bestimmte Bereiche, zum Beispiel aus Südostasien, für manche Länder und da durchaus auch Einwanderung erlauben könnte. Da gab es jedenfalls mal so Tendenzen, dass sowas kommt. Ansonsten denke ich, arbeitet China auch an Fallback-Themen, wie zum Beispiel dieses ganze Robotik. Thema. Also die humanoiden Roboter, das ist ja ein wahnsinnig spannendes Thema im Moment, wird auch ganz stark gepusht von den Medien, von allen Seiten. Und natürlich sind immer so spektakulär, so diese Sportereignisse oder so, die Roboter, die laufen den ersten Halbmarathon oder solche Themen, die sind auf. Aber es wird natürlich ganz konkret werden im Bereich zum Beispiel Altenpflege, Krankenhaus. Und so weiter. Also da gehe ich davon aus, dass in Verbindung auch mit künstlicher Intelligenz China versuchen wird, solche fehlenden Stellen, die dann in der Wirtschaft fehlen, eben durch Roboter auch zu ersetzen. Genauso auch in den Fabriken.
Und die Gesellschaft von China ist meiner Meinung nach auch sehr, sehr, so wie du beschrieben hast, sehr vielschichtig und komplex und mancher Stelle auch widersprüchlich. Und zum Beispiel das Phänomen, was wir jetzt beschrieben haben, wenig Kinder, und das ist ja auch in der Wohlstandsgesellschaft wie Deutschland und Japan auch zu spüren. Gleichzeitig ist China immer noch relativ arm, weil du ja auch beschrieben hast, gerade in der Dienstleistungsbereich, die Willigkeit ist sehr hoch und die Bezahlung ist immer noch sehr niedrig. Viele Leute sind immer noch sehr arm. Aber gleichzeitig sind da bestimmte Tendenzen in der Gesellschaft, zum Beispiel keine Eheschließung, wenig Kinder oder sogar keine Lust, Immobilien zu kaufen, kein Job und so weiter. Das ist auch schon zu spüren. Wie beschreibst du Chinas Gesellschaft als solche? Hat jetzt China mit Highspeed jetzt die Gesellschaftsentwicklungsphase schon überholt an Deutschland oder andere Wohlstandsgesellschaft?
Ja, das ist eine sehr, sehr, finde ich, schwierige Frage, weil ich glaube, da kann man sehr tief drüber nachdenken. Aber zweifelsohne gibt es Herausforderungen an der Stelle. Und ich sehe im Moment so ein bisschen die Tendenz, dass sich auch manche Sachen so ein bisschen gerade ruckeln wieder. Also wir hatten zum Beispiel ein extremes Gehaltswachstum immer. Das war immer das größte Problem der Unternehmen, dass die Gehälter so stark angestiegen sind. Jetzt sind wir im Moment in einer flachen Phase. Es werden auch Gehaltseinschnitte hingenommen. Genauso, wenn ich jetzt mal gucke bei dem Thema Kinder, das Thema der Ausbildung. Kostet also eine chinesische Familie unglaublich viel Geld, das Kind durch die Ausbildung durchzubekommen, weil ja eben auch sehr, sehr viel noch nebenher zum Beispiel gemacht werden muss quasi oder ist der Druck sehr stark, das zu machen. Man verlässt sich also nicht einfach nur auf das System der öffentlichen Schulen, sondern ganz viele Familien, die also ihre Kinder nach vorne bringen wollen, geben ganz viel Geld aus in den Ferien, als Nachhilfestunden, was auch immer noch, um das Kind irgendwie noch besser zu machen, weil der Wettkampf so hart ist an der Stelle. Und da greift die Regierung jetzt auch so ein bisschen durch. Also das ist zum Beispiel der Ansatz zu sagen, also es gibt ein Kindergartenjahr erstmal komplett frei von der Regierung gesponsert, um da so ein bisschen den finanziellen Druck zu lindern. Ich glaube, da sind die Ansätze und da wird sich vielleicht auch das eine oder andere dann gerade ruckeln, ja, weil nicht jeder wird sich vielleicht einfach auch den teuersten Kindergarten leisten können und dann wird man eben stärker wieder auf die öffentlichen Kindergärten zurückgehen, zum Beispiel. Ja, oder auch bei den Schulen könnte ich mir das auch vorstellen.
Ja, du reist viel und beobachtest viel, siehst du viel und postest auch viel auf LinkedIn. Das finde ich ganz toll. Ich denke gerade für Mittelstandsfirmen, die Entscheider sind ja nicht so oft in China, brauchen quasi solche Eindrücke und Impulse. Und du hast ja einige interessante Posts schon gehabt, hat auch sehr viel Reichweite und wirklich sehr viral geworden. Welches Thema war für dich persönlich am beeindruckendsten von den Posts, was du gemacht hast?
Ja, das ist jetzt ganz interessant. Es sind leider nicht die Posts, die ich so fachlich mir immer so wünschen würde, also irgendwelche tiefschürfenden juristischen Themen, die ich also intellektuell und fachlich super spannend finde. Die triggern jetzt aber nicht so ein großes Echo. Aber was die Leute sehr, sehr interessiert, sind zum Beispiel reisebezogene Themen. Da würde ich hervorheben, wenn man also beispielsweise erzählt, wie man in China mit der High-Speed Railway fährt. Da kommt unglaublich viel an Reaktionen, aber auch zum Beispiel dann visumsbezogene Veränderungen. Also einer der Posts mit unglaublich großer Reichweite war, als es diese sensationelle Meldung gab, dass man jetzt also für viele Länder eine visumsfreie Einreise nach China ermöglicht hat, für Tourismus, für Geschäftsreisen, für Familienbesuche, für Freundesbesuche. Das ist natürlich, das war, ich glaube, im November 2024 Entschuldigung, 2023 eine unglaubliche positive Entwicklung. Und die Meldung hat also auch wahnsinnig viel dann an Reaktionen ausgelöst.
Ja, das ist natürlich eine sehr große Aktion von China, aber die Aktion dauert ja noch länger oder hat er sich ausgeweitet. Immer mehr Länder genießen diese Visafreiheit. Und ja, ich habe auch schon die Zahl gelesen, die Einreisezahl hat sich wieder fast dieses Vor-Covid-Niveau erreicht. Und ich denke, diese Visapolitik ist, glaube ich, ein ganz geschickter Schachzug. Wie beschreibst du eigentlich die Situation deiner Mandanten oder der deutschen Mittelstand gerade in dem Markt China?
Auch dort würde ich wieder sehr stark differenzieren. Also da gibt es welche, die sehr erfolgreich unterwegs sind und es gibt auch welche, die wirklich stark kämpfen. Die teilweise einfach auch unter dem sehr harten Wettbewerbsdruck, dem Preisdruck vielleicht auch nicht standhalten können. Also wir haben eben auch eine Fülle von Umstrukturierungen, auch von Liquidationen schon gesehen. Wir sehen aber gleichzeitig im Moment, gerade, das meine ich jetzt insbesondere im Jahr 2025, auch tatsächlich wieder Neugründungen und Neuakquisitionen. Also das ist ein Unterschied. Also letztes Jahr war es relativ ruhig. Dieses Jahr tatsächlich, zumindest jetzt auch, was die Sommermonate anbelangt, da sind also einige spannende neue Projekte, die wir wahrnehmen können. Ich habe jetzt noch nicht so viel Austausch mit anderen Kollegen aus anderen Kanzleien gehabt, um jetzt abschließend sagen zu können, ist das vielleicht was, was wir jetzt nur wahrnehmen gerade oder ist es generell ein Trend? Aber es ist interessant und insofern ja auch ganz positiv, dass es da tatsächlich auch wieder neue Projekte gibt. Aber ich denke auch, das sind meistens Projekte, die schon ein bisschen in der Pipeline sind, also wo vielleicht der Eigentümer auch schon überlegt hat, eine Zeit lang nach China zu gehen. Jetzt haben wir eine andere geopolitische Situation mit der USA. China ist im Moment eher stabil im Vergleich zu vielleicht anderen Ländern. Und jetzt kommt man und holt dieses Projekt auch wieder aus der Schublade und sagt, jetzt machen wir doch China.
Ja, also ich wollte gerade sagen, weil es könnte ein Treiber sein. Der Treiber heißt da Donald Trump, ne? Dass man jetzt festgestellt hat, dann ist doch China ein ganz guter Handelspartner. Weil ich merke auch, diese ganze Decoupling-Politik oder Empfehlung wird immer leiser. Und wir haben vor ein, zwei Jahren auch stark die Meinung vertreten, dass man China plus eins und viele Verlagerungen in Südostasien, diese Stimmen sind auch jetzt ein bisschen leise geworden,
Ist
hat
auch
auch
leiser
vielleicht damit zu
geworden,
tun.
ja. Ich glaube, es ist auch wieder ein bisschen Realität eingetreten. Man merkt auch, China hat eine unglaublich gute Lieferkette für ganz viele Bereiche. Und was da schon existiert, das einfach so eins zu eins hinzubekommen, vielleicht in Indien oder in Vietnam, das ist nicht so einfach umsetzbar. Das dauert
Ja.
Jahre, bis das gut läuft. Und die Unternehmen sind da jetzt auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ernüchterter. Und deswegen sagt man eben auch, macht es vielleicht durchaus auch Sinn, nach China zu gehen. Also was schon viele Unternehmen auch bewegt, ist die Frage China for China. Also wie kann ich denn eigentlich innerhalb Chinas besser werden? Also ich glaube, was sich überholt hat, ist dieses alte Modell, dass man irgendwie aus Deutschland was nach China zuliefert, vielleicht noch irgendwas dazu baut und das dann verkauft. Damit ist man nicht wettbewerbsfähig genug. Da sind in der Zwischenzeit die chinesischen Wettbewerber eben viel, viel stärker, auch technologisch viel, viel stärker. Und die sourcen dann natürlich günstigere Komponenten vor Ort. Das heißt, da müssen natürlich die deutschen Unternehmen dann auch entsprechend nachsteuern, ja, und müssen dann auch gucken, wie können sie ihre Kosten entsprechend reduzieren.
Das heißt, demzufolge, die Neugründungen sind nicht mehr so einfache Sales-Offices, die da ein Produkt aus Deutschland verkaufen, sondern mit starker lokaler Wertschöpfung oder welche Wertschöpfungskette sind dann jetzt mehr in China gegründet?
Also wir haben tatsächlich auch noch Sales, aber wie du genau sagst, also diese strategischen neuen Projekte, die sind in der Regel mit Forschung und Entwicklung und mit Produktion verbunden, weil man ganz konkret dann auch Vorteile sich davon erwartet, in China diese Produkte herzustellen. Da haben wir auch schon Entwürfe gesehen von diesen Procurement-Regularien. Das heißt, wenn es da um öffentliche Beschaffung geht, es ist zu erwarten, dass es Vorteile hat, wenn man sein Produkt in China herstellt. Und da gibt es eben auch eine Definition, was bedeutet es, in China hergestelltes Produkt zu haben. Und viele der Unternehmen bereiten sich gerade darauf vor.
Und wie ist es mit der Partner als ein wichtiger Komponent von der gesamten China-Strategie? Ich habe auch mit einem sehr erfahrenen China-Manager, ehemals Vorstand vor einer etwas größeren Firma, darüber unterhalten. Der sagte ganz klar, Partner ist eine wichtige Säule für die China-Strategie, weil man dann gerade als Mittelständler auf die Kompetenz Partners stützen muss, um das China-Geschäft richtig zu machen. Je nachdem, wo man ist, muss man die Partnerrolle etwas anders definieren. Aber trotzdem, Partnerstrategie ist ein Teil der China-Strategie geworden.
Das würde ich ganz genauso sehen. Ich würde fast schon von einem sozusagen Revival des Joint Ventures auch sprechen. Aber die Joint Ventures, die wir heute machen, die sind ganz anders als die Joint Ventures von vor 30 Jahren. Vor 30 Jahren war das eine sehr ungleiche das Verhältnis, ne? Ein sehr starker ausländischer Partner, der unglaublich viel Technologie hat. Und das Einzige, was dann oft in China angeboten werden konnte, war Land und Gebäude. Und da hat man sich dann irgendwie zusammengefunden. Aber das war eigentlich nicht so richtig auf Augenhöhe auf den bestimmten Bereichen. Und die heutigen Joint Ventures, die werden wirklich rein aus wirtschaftlichen Erwägungen gezogen und ich würde sagen, viel stärker auf Augenhöhe. Und das ist eigentlich auch eine höhere Erfolgschance, dass solche Joint Ventures dann gut funktionieren können. Da sehen wir tatsächlich im Moment relativ viel und gesetzlich hat sich an der Stelle eben auch einiges getan. Es ist deutlich flexibler geworden. Das Gesetz ist einheitlich, egal ob es jetzt um ein rein chinesisches Joint Venture oder ein Joint Venture mit ausländischer Beteiligung geht. Das heißt, vom Rahmen her ist es auch ein bisschen besser geworden. Und das sind alles positive Aspekte, die man da nennen kann.
Ich sehe schon, du bist richtig gut in China angekommen, schon voll tief im Saft sozusagen. Nochmal eine letzte Frage, eher so private Natur. Was hast du jetzt in China seit die Familie wieder da ist, wieder was Angenehmes gemacht als Ausflug oder als Freizeit? Was kannst du empfehlen?
Also würde ich jetzt zwei Sachen nennen. Zum einen waren wir natürlich schon richtig gut chinesisch essen. Ich liebe natürlich chinesisches Essen, aber wenn meine Frau mit dabei ist und dann auch noch bei der Auswahl des Essens hilft, dann schmeckt das nochmal immer viel, viel besser. Also da muss ich wirklich sagen, das macht sie einfach super beim Bestellen und das war ein Highlight. Und zum anderen muss ich auch sagen, hat Shanghai natürlich kulturell irrsinnig viel zu bieten, auch internationale Kultur, die ich schätze. Wir waren jetzt tatsächlich noch nicht in der neuen Kunstausstellung im Museum of Arts in Pudong, die gerade ist. Die ist sehr, sehr spannend. Also da will ich auf jeden Fall noch hin. Aber was wir schon gemacht haben, war, dass wir in einem Musical waren. Also eine internationale Produktion. Es war sogar in Deutsch, aber in
Oh.
Shanghai. Ausverkauft, volles Haus. Und die Leute sind begeistert und hören gerne ein internationales Musical. Und ja, das waren so ein paar Highlights. Das hatten wir so vorher dann auch nicht. In Deutschland ist es, Deutschland, auch in Europa ist es dann auch, da muss man schon in die großen Städte fahren, nach Hamburg oder nach London oder so, um da sowas zu sehen. Und hier in Shanghai wird es halt einfach angeboten auch.
Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ich freue mich schon auf unser Wiedersehen. Vielleicht nochmal im Flieger und vielleicht in Shanghai mit einem Kaffee. Und ja, dir alles Gute. Und es ist ja noch früh in Shanghai, ne? 6 Uhr als Anwalt. Du musst noch ein paar Stunden. Dann viel Spaß.
Alles klar, danke, Xiaolong. War schön, mit dir
Ja.
zu plaudern. Bis bald.
Ciao.
Tschüss.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.